Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Wo verstecke ich mich, wenn es ein Erdbeben gibt? Vielleicht ist das die falsche Frage. Die Frage müsste eher lauten, wo bringe ich mich in Sicherheit? Wo, wenn um mich herum die Häuser einstürzen und die Erde so bebt, dass ich kaum einen Schritt von den anderen setzen kann? 2015 gab es im April und im Mai in Nepal mehrere schwere Erdbeben. Das Epizentrum des ersten schweren Bebens war 80 Kilometer von Kathmandu entfernt. Benjamin Lebert, weißt du noch, wo du von dem Erdbeben erfahren hast?
Ich war draußen auf der Straße. Ich war ungefähr vor einer Woche aus Nepal zurückgekommen und die Menschen haben mich angerufen, also all meine Freunde, und es ging rasch mit SMS und es ist so, dass sich immer die Zeiten aufheben, in denen man solche Nachrichten erfährt. Es ist alles drumherum, scheint auch zu versinken. Es gibt immer diese Verbindungen zwischen Orten, selbst wenn man nicht dort gewesen ist. Wenn sie einem etwas bedeuten, dann sind sie ganz nah auf einmal.
Was hast du getan als erstes? Weißt du das noch?
Ich bin in eine Kneipe gegangen, um mich ein bisschen zu sammeln, habe mich in eine Ecke gestellt und habe dann auch schon angefangen, die Menschen zu kontaktieren, die ich dort kennengelernt habe, was natürlich nicht möglich war, weil kein Strom funktioniert hat, kein Internet, gar nichts. Und es hat lange gedauert, bis man die erste Rückmeldung erhielt. Aber es war Gott sei Dank eine gute.
Inwiefern? Weil die du kanntest, es überlebt haben?
Genau.
Benjamin Lebert hat gerade sein neues Buch rausgebracht, das heißt Die Dunkelheit zwischen den Sternen. Und das spielt während der letzten Tage vor dem Erdbeben. Du bist heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Benjamin Lebert ist zu Gast. Benjamin, am Anfang darfst du dir bei uns was wünschen. Wir haben uns drei Aktivitäten ausgedacht.
Sehr gut.
Von denen du dir eine aussuchen darfst.
Jawohl.
Hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten mit Benjamin Lebert. Erstens, Vorleseabend bei Benjamin zu Hause. Er darf bestimmen, woraus vorgelesen wird.
Ja.
Was wäre das?
Ich glaube, das wäre die Reiseerzählung von Hemingway zusammen mit Fitzgerald in Paris, ein Fest fürs Leben. Die ist sehr lustig und rührend auch, wie diese beiden Schriftsteller über das Land reisen und saufen, und das kann man sehr gut vorlesen.
Ist das tatsächlich was du mit Freunden machen würdest? Zu Hause zusammensetzen und sich gegenseitig was vorlesen?
Um Gottes Willen, nein. Bildungsbürgerlich bin ich dann doch nicht. Ich würde mit ihnen eher auf der Couch sitzen. Und vorlesen ist aber, finde ich, ganz toll in Liebesbeziehungen. Also im Bett vorlesen, wenn man zusammen im Zug sitzt, vorlesen, was sehr lustig ist, weil die Leute sich immer beschweren, weil sie nichts von Hemingway hören wollen auch unterwegs, sondern eher ihre Kalkulationen mit dem Laptop machen. Und dafür, das kurze Vorlesen in Liebesbeziehungen ist wunderbar. Und ich bekomme da auch sehr gerne vorgelesen.
Auch Hemingway in den Liebesbeziehungen im Bett?
Auch und gerade Hemingway. Also es ist eine sehr gute Herangehensweise. Die Gnadenlosigkeit herrscht ja auch im Bett vor.
Zu Hause ist momentan wo? Hamburg?
Ich habe ein rastloses Herz. Aber ich bin für meine Verhältnisse jetzt schon relativ lange in Hamburg, ungefähr 8 Jahre. Und die Frische und die Weite und auch der Regen tut mir gut. Ich habe es nicht so mit den sonnigen Gefilden in dieser Welt.
Zweite Möglichkeit wäre Besuch in New York, einmal mit dem Boot um die Freiheitsstatue fahren. Gemacht?
Das habe ich gemacht. Aber ich würde für mich vielleicht nicht zu lange dort aufhalten, sondern die Freiheitsstatue soll man im besten Fall in seinem Herzen tragen. Es gibt diese großen Orte oder Städten, die zu groß sind, als dass man sie mit einem Touristenboot umschiffen sollte oder auch draufsteigen sollte, finde ich.
Das spielt ja wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, dass du nach dem Crazy-Erfolg damals in New York als Dozent for Creative Writing, glaube ich, warst, auch in New York warst. Eine Stadt, die du magst?
Ja. Es ist nicht möglich, New York nicht zu mögen, insofern, als dass man die Stadt spiegelt all die Dunkelheiten und die Geschwindigkeit und die Gnadenlosigkeit des Lebens wieder. Das haben alle Städte. Und wenn man sich dem verweigert oder wenn man sagt, dann, man mag das nicht, dann tritt man dem Leben gegenüber in eine Abwehrhaltung, glaube ich. Und das möchte ich nicht.
Gibt es kein Überforderungsgefühl manchmal?
Doch, natürlich. Ich fühle mich von fast allen Dingen überfordert. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Man fühlt sich dann dem Leben gegenüber überfordert. Und damit aber auch in Fühlung zu gehen und zu wissen, dass das Leben nur Überforderung sein kann, dass man ihm in gewisser Weise nicht gewachsen sein kann, das ist gut, das manchmal zu spüren. Und dafür kann man zum Beispiel nach New York reisen.
Dritte Möglichkeit wäre, oh Gott, noch einmal in einem Kino Crazy schauen.
Ja, das wäre auch in Ordnung. Es ist allerdings so, dass ich weiß nicht, wie es dir geht. Möchtest du deinem 16-jährigen Ich begegnen? Also
vielleicht mal einen Brief schreiben, so im Sinne von, was ich mit 16 hätte wissen müssen oder so. Das würde ich manchmal vielleicht gerne tun. Aber begegnen, da ist großes Fremdschämpotenzial, zumindest bei mir.
Ja, das ist so.
Wenn du dir eins aussuchen müsstest, also der Vorleseabend bei dir, der Besuch in New York oder nochmal in einem Kino Crazy schauen, wofür würdest du dich entscheiden?
Es kommt darauf an, auch welche Freunde bei dem Vorleseabend dabei sind.
Dürftest du dir aussuchen?
Ja, dann vielleicht das. Und vielleicht kommst du ja auch vorbei und magst mitlesen.
Gerne, dann höre ich Hemingway auch zu und dir. Benjamin Lebert ist zu Gast. Im April und im Mai gab es in Nepal 2015 mehrere Erdbeben. Dabei wurden insgesamt etwa 8.800 Menschen getötet und mehr als 22.000 Menschen verletzt. Für Nepal war das damals eine der schwersten Katastrophen des Landes überhaupt. Und kurz vor der Katastrophe setzte ein neues Buch ein, Die Dunkelheit zwischen den Sternen. Was ich mich beim ersten Lesen gefragt habe, ist, warum beginnt dein Buch genau 9 Tage vor der Katastrophe? Also warum nicht 7 oder 11?
Das sind die 9 Tage, die die Unregelmäßigkeit signalisieren, darstellen. Man kann es mit 7 Tagen auch machen, aber die 9 sind, ist, findet keinen Halt. Also, und vor allem hat sie diesen Schnörkel nach unten hin, der in den Abgrund führt. Deswegen habe ich mich für die 9 Tage entschieden.
Das heißt aber, das ist tatsächlich eine Entscheidung, die du ganz bewusst deshalb fällst und nicht sagst, ich brauche eigentlich 9 Abschnitte, um meine Geschichte zu erzählen, sondern es hat schon was mit der Zahl selbst zu tun.
Ja, im besten Fall geht das miteinander einher. Ich bin kein großer Freund alles mit Bedeutung aufzuladen. Man kann, wie im Leben allgemein, auch jede Kleinigkeit mit Bedeutung bedenken und aufladen. Aber ich glaube, dass man dem Strom des Lebens auch nicht gerecht wird. Das ist eine enorme, gewaltige Kraft, die sich vorwärts wälzt und die man selber in sich ordnet einzelnen Momenten Bedeutung bei oder eben auch nicht. Und ich mag das auch nicht, dieses Durchkalkulierende, was manche Schriftsteller auch haben, dass sie wirklich, wie Hermann Hesse das in dem Jahr formuliert, manche Schriftsteller denken, dass sie Gott sind und mit ihrem Geschehen machen, was sie wollen. Und ich glaube, auch ein Geschichtenerzähler weiß eben nicht alles und kann deswegen auch alles nicht mit Bedeutung bedenken.
Die Geschichte spielt in Kathmandu und 3 Kinder sind die Hauptfiguren, die leben in einem Kinderheim und versuchen sich durchzuschlagen. Jetzt hilf mir mal eben bei den Aussprachen. Achanda, Tarun und Shakti?
Ja, genau. Perfekt.
Warum genau diese 3 Kinder gewählt? Achanda und Tarun sind, glaube ich, Jungs und Shakti ist ein Mädchen?
Ja, genau. Alle 3, also das muss man zu Beginn sagen, es ist eben so, dass in Nepal Kinder sehr früh von ihren Eltern verkauft werden, weil sie in der Ferne Geld einbringen sollen oder weil der Verkauf an sich ihnen schon der Familie Geld einbringt. Und sie werden dann in die Zwangsarbeit verschleppt. Sie arbeiten zum Beispiel in Haushalten als Arbeitssklave, muss man sagen, oder als Prostituierte, oder sie arbeiten als Teppichknüpfer. Und ich habe drei dieser Lebenswege versucht nachzuzeichnen. Und diese drei Kinder sind in jeweiliger Form mit der Dunkelheit konfrontiert worden und sind dann konnten sich befreien aus der jeweiligen Situation und sind in einem Kinderheim gelandet in Kathmandu. Und da sind so viele Dunkelheiten, man kann ihr gar nicht Herr werden. Also es ist eben auch so, dass manche Orte geben sich aus als Kinderheim und sind es aber in Wahrheit gar nicht, damit sie Spenden beziehen. Und also es gibt sozusagen keine Sicherheit für die Kinder in keiner Form. Und das wissen sie, und sie hinterfragen diesen Ort auch ständig, weil sie nicht wissen, ist das jetzt nur ein weiterer Ort, der sich gut ausnimmt, aber in Wahrheit nicht gut ist. Und diese drei Figuren treffen in diesem Kinderheim aufeinander und versuchen zu bestehen. Und was kaum möglich ist, ein kleines Glück wahrzunehmen, jeder für sich, und sind natürlich auch mit den eigenen, also den Dunkelheiten des jeweils anderen konfrontiert.
Also bei Achanda zum Beispiel, der hat, glaube ich, den Plan, ein Motorrad zu bekommen und will dafür Geld sparen und erledigt dann Aufgaben für, das ist zum Beispiel eine Aufgabe dabei, für einen älteren Herren soll er sozusagen die getragene Unterhose eines anderen Mädchens klauen und kriegt dafür eben Geld, um dieses Motorrad irgendwie sich zu ersparen, weil er damit, glaube ich, fliehen will. Bei Tarun merkt man das, der ist die ganze Zeit über sehr, sehr wütend. Also da hat man auch das Gefühl, dass ganz viel verschüttet in ihm. Und Shakti ist eben das Mädchen, mit dem Achanda, glaube ich, fliehen will.
Das ist auch so, das Traurige ist, Achanda, der ist ein Mann, für den er Aufgaben erledigen muss, wie du es schon sagtest. Und der möchte ausgerechnet auch die getragene Unterhose des Mädchens haben, in das Achanda verliebt ist.
Und die drei, das merkt man denen ja auch an, versuchen sozusagen in irgendeiner Art und Weise A, zu überleben und B, ja, eine Perspektive irgendwie zu finden.
Das stimmt. Es ist so, dass bei uns in unseren Gefilden, in denen wir leben, ist der Lebensentwurf so ungemein wichtig. Wir stellen uns ein geglücktes Leben vor, das wir versuchen zu verwirklichen, die Selbstverwirklichung, wenn man so will. Und meine Erfahrung dort, es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, meine Augen reichen nicht so weit. Ich war 2 Monate dort, und alles, was ich wahrgenommen habe oder was ich geglaubt habe zu spüren, habe ich versucht, in diesen Roman hineinzulegen. Und was mir aber aufgefallen ist, dass eine Selbstverwirklichung oder ein Lebensentwurf ist dort in weiter Ferne, und insbesondere für diese Kinder. Es ist eine Unmittelbarkeit, ein beständiges Bewegen auf gefährlichem Boden. Und dass dieser Boden dann letztlich auch tatsächlich aufgerissen ist und in diesem Erdbeben, das macht mich sprachlos. Also man verliert selber den Boden unter den Füßen.
Der Titel, die Dunkelheit zwischen den Sternen, das versteht man, glaube ich, was damit gemeint ist. Wann fällt dir der ein?
Der Titel fällt mir meistens zum Schluss ein. Wenn ich die ganze Geschichte ihr noch einmal nachspüre. Und es gibt diesen Dialog, wo Achander und Shakti gemeinsam draußen nachts im Dunkeln sind. Und Achander versucht, das Licht der Sterne irgendwie wahrzunehmen oder hervorzuheben. Und Shakti, die viel nüchterner ist und auch für die Liebe, die Achander für sie übrig hat, sie ist sehr skeptisch dem gegenüber. Und sie sagt, ja, es gibt die Sterne, es gibt das Licht der Sterne, aber die Dunkelheit zwischen den Sternen ist viel größer. Und ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, das gilt für uns alle. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Licht der Sterne trotzdem da ist. Wir dürfen uns nicht in der Dunkelheit verlieren und wir dürfen nicht die Dunkelheit zwischen den Sternen vergessen.
Sagt Benjamin Lebert, hat gerade das Buch geschrieben bzw. veröffentlicht, Die Dunkelheit zwischen den Sternen, erscheint im Fischer Verlag, ist es, ne? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
Es ist
Fischer Verlag. Es erscheint im Fischer Verlag und du bist heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Du hast es gerade ein paar Mal auch angedeutet, du warst in Kathmandu und die drei Hauptfiguren, die du jetzt für das Buch gestaltet hast, kannst du sagen, wie real die sind?
Also sie sind realen Kindern nachempfunden. Es ist so, dass ich kein Sachbuchautor bin. Ich zeichne die Wege nicht genau so, wie sie existieren, zumal ich dieser Tatsache sowieso sehr skeptisch gegenüberstehe, weil die Wege immer auf verschiedene Weise existieren und in der eigenen Wahrnehmung auch nur. Und meine Aufgabe ist es, einen Roman zu schreiben und mit den Kindern in Fühlung zu gehen. Und insofern existieren sie, aber sie sind nicht wirkliche Figuren, die man so antreffen kann.
Wann war dir klar, dass das ein Buch werden würde? Noch während du in Kathmandu warst oder danach erst?
Erst danach. Ich bin dort nicht hingefahren mit dem Wunsch zu schreiben, sondern ich wollte eine kleine Hilfe sein in einem sozialen Projekt. Ich habe ja nie den klassischen Schulweg durchlaufen. Ich habe auch deswegen, ich habe kein Abitur und dergleichen und ich habe kein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und ich hatte einen Roman abgeschlossen und eine Lesereise abgeschlossen und ich hatte zum ersten Mal seit langem wieder etwas Zeit und ich wollte so etwas wie eine Freiwilligenzeit immer absolvieren. Das war ein Lebenswunsch von mir und ist auch nach wie vor ein Lebenswunsch von mir, weil sich das permanent erneuert. Und ich habe die großen Hilfsorganisationen angeschrieben und sie haben verständlicherweise wohl auch zurückgeschrieben und haben gesagt, dass sie demgegenüber sehr skeptisch sind, dass man einfach so aufbricht und sie haben ihre Abläufe und ihre Menschen, die sie beziehen und sie möchten nicht für Jetsetter da sein, die in die Ferne reisen, um möglicherweise zu helfen, aber es noch viel schlimmer machen. Mhm. Das ist sozusagen die Ansicht, das kann man verstehen, aber es geht ja auch darum, dass man überhaupt irgendetwas macht, dass jede Form von Hilfsbereitschaft ist meiner Ansicht nach besser, als es nicht zu tun oder sie nicht zu zeigen. Und es gibt eben andere Reisemöglichkeiten. Also Kamalaya ist ein Unternehmen aus Salzburg, das diese Reisen anbietet, wo man Volunteering leisten kann, für eine gewisse Zeit in nachhaltigen Projekten arbeiten kann. Sie fördern damit sanft ein Tourismus in Gebieten, die normalerweise nicht so viel Touristen erhalten, weil die Infrastruktur schon allein fehlt. Und je nachdem, wo man sich betätigen will und wie seine eigenen Fähigkeiten sind, kann man dort arbeiten, man lebt vor Ort bei Gastfamilien. Und das habe ich gemacht und habe dort vor Ort mit einem Unternehmen gearbeitet, das sich Access nennt, was sich speziell um die Kinder kümmert, die aus der Zwangsarbeit befreit wurden.
Was hast du erlebt in den 2 Monaten?
Es ist sehr gut, die eigenen Augen zu überlisten. Das heißt, dass man all das, was man zu sehen gehabt, glaubt, hinter sich lässt und neu schaut. Und das gelingt manchmal in der Fremde besser. Nichts, was ich dort gesehen habe in Nepal, ist mit unseren Gegebenheiten zu vergleichen. Gerade die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, dass wir sie hier hüten, dass wir ihnen alles versuchen zu ermöglichen, was auch ungemein tapfer ist. Dort gelten die Kinder nicht, insbesondere die Mädchen oder in großer Zahl in ländlichen Gefilden erst recht nicht. Und was ich dort gesehen habe, ist schimmernder Staub im Morgenlicht, Berge im Dunst, Menschen in Lumpen, freilaufende Hühner, Hunde, Motorräder, Rikschas. Armut und Anmut in furchteinflößender Übereinkunft und eine, wie kann man das sagen, eine wild und heiser auflachende und farbenspuckende Freiheit, die zugleich Gnadenlosigkeit ist.
Hast du eine Chance gehabt, zu den Kindern in der Kürze der Zeit eine Bindung aufzubauen? Ich denke gerade an sowas wie, da gibt es wahrscheinlich eine Sprachbarriere in irgendeiner Art und Weise. Da wird es alles das, was du gerade auch schilderst, als eine Art kulturelle Barriere wahrscheinlich geben. Also hattest du eine Chance, da Verbindungen oder Bindungen aufzubauen?
Das Wunderbare ist, dass man also die Sprachbarriere war nicht zu überbrücken natürlich oder fast nicht zu überbrücken. Nur ein Mädchen hat Englisch gesprochen, als sie befreit, also sie wurde in einem Bordell befreit und von englischen Menschen. Und sie haben ihr Englisch beigebracht im Anschluss daran. Sie ist zur Schule gekommen und hat Englisch beigebracht bekommen. Und sie hat versucht, ein wenig zu übersetzen. Aber das Wunderbare ist, dass die einzige Kommunikationsmöglichkeit das Spielen ist. Und ich glaube, dass es vielleicht, und das natürlich mit Vorbehalten in dieser Dunkelheit, dass man sagen kann, dass die spielerische Kommunikation eine Rettung ist. Und daran muss ich oft denken, auch jetzt, wenn ich Menschen begegne, dass ich es fast schade finde, dass man so viele Worte gebraucht. Also dass man sich eben hinter Worten verschanzt, natürlich, und dass man versucht, mit sich nahe zu kommen, auch mit Worten. Aber es kann niemals so unmittelbar sein wie beim Spielen.
Hast du mal ein Beispiel dafür, was ihr gespielt habt?
Also die große Sache ist Cricket. Ich war ein gnadenlos schlechter Cricket-Spieler. Und wir haben Federball gespielt. Der Federball bestand nur noch aus wenigen zerrupften Federn. Und es gab keine Schläger, sondern man hat mit abgerissenen Spanholzplatten gespielt. Und ansonsten ist Toben angesagt, über den Playground toben. Ein Playground dort ist eine zerklüftete sandige Fläche, auf der eine Kuh angebunden ist und es sonst eine eingestürzte Mauer gibt und sonst gar nichts. Und über diesem Playground ist man getobt und hat hat Fangen gespielt und all diese Dinge.
Sagt Benjamin Lebert, war unter anderem 2 Monate in Kathmandu, hat dort in einem Kinderheim gearbeitet und nach seiner Rückkehr das Buch geschrieben, Die Dunkelheit zwischen den Sternen, ist heute Abend zu Gast in der Radio Wissen. 1 Stunde Talk. Du hast jetzt ein bisschen geschildert, was du in deiner Zeit in Kathmandu in dem Kinderheim erlebt hast. Wie kommst du damit klar, mit diesen Erlebnissen, wenn du dann wieder hier bist?
Übereinkunft von Welten, mit der muss man klarkommen. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, oder sagen wir so, es ist leichter, sich die Welt klein zu machen. Es hilft, durch die Tage zu kommen. Ich glaube aber nicht, dass man dem Leben damit gerecht wird. Man muss mit diesen Überlappungen und diesen
Widersprüchen? Ist es nur das oder ist es noch mehr?
Ja, Widersprüche würde bedeuten, dass sich zwei Positionen völlig konträr zueinander verhalten. Das ist ja nicht immer so, wenn Welten sich begegnen. Welten sind unterschiedlich, aber sie sind nicht...
Nicht direkt entgegengesetzt sozusagen.
Genau, ja. Und es geht eher darum, das Ineinanderfließen. Es hat mich auf jeden Fall demütig gemacht natürlich und eine grausame Erkenntnis war da nämlich die, dass es keine gerechte oder ungerechte Wirklichkeit gibt, sondern nur eine erlernte.
Wie meinst du das?
Also das Urteilen darüber, ob es gerecht ist oder nicht, das obliegt uns nicht immer. Das heißt, wir können es nicht ermessen. Wir haben nur die Wirklichkeit, die wir erlernt haben. Und diese Wirklichkeit, wie wir sie in diesen Gefilden erlernt haben, ist eine unendlich saubere und die äußeren Gegebenheiten anbelangt. Eine unendlich geordnete und klar definierte. Die Dunkelheit ist natürlich darunter, aber und auch spürbar, aber nicht so wie dort. Und die Kinder in Nepal haben die Ungerechtigkeit, die ihnen von klein auf zuteil geworden ist, erlernt. Es ist also ihre erlernte Wirklichkeit.
Was ja nicht heißt, dass es denen damit gut geht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist keine Frage von gut gehen oder nicht gut gehen.
Sondern von nicht anders kennen möglicherweise.
Ja.
Jetzt sagst du, das hast du vorhin auch ein paar Mal gesagt, also dass es um die Dunkelheit, die jetzt bei uns auch ein bisschen darunter liegt, die vielleicht in einem Kinderheim in Kathmandu oder vielleicht sogar relativ wahrscheinlich offenbarer ist, ist das was dich... Ja, faszinieren ist ein schwieriges Wort, aber was dich interessiert, was dich berührbar macht, was für dich auch deshalb ein Thema wird?
Du meinst die Dunkelheit hier, oder?
Sowohl als auch. Ich meine jetzt mal ein bisschen so als Muster darunter, ne? Weil man ja hier sagt, okay, bei uns liegt sie vielleicht, ich kann die im Alltag besser wegdrängen und wenn ich die nicht wahrnehmen will, ist das hier leichter. Möglicherweise kann ich in Kathmandu in einem Kinderheim den gar nicht ausweichen, wenn ich mit den Kriterien drauf gucke, die uns hier zu eigen sind. Und weil du es ein paar Mal erwähnt hast, ist das für dich etwas, was dich dann auch thematisch einfach ja, fasziniert, hört sich fast ein bisschen zu positiv an, aber dass du das als relevant empfindest, dich damit auseinanderzusetzen?
Das ist mir viel zu analytisch. Mhm. Ich möchte den Kindern eine Stimme geben. Die Kinder werden nicht gehört. weder in den Gefilden dort, also in dem Kinderheim vielleicht schon, aber nicht in ihrem Alltag in Nepal. Und erst recht nicht werden sie bei uns gehört. Und das war mir immens wichtig. Deswegen habe ich den Roman geschrieben, damit man in Fühlung gehen kann mit einer Welt, wie man sie vielleicht nicht so kennt bei uns. Damit man sich mit den eigenen Kindern auseinandersetzt, damit man der Wertschätzung des Lebens sich auseinandersetzt. Im besten Fall, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, wenn man den Text liest, aber das war mein Ansinnen. Und all dieses, was einen reizen würde, erzählerisch, das finde ich fast ein bisschen zynisch, weil darum ging es mir kein bisschen. Also es geht darum, Stimmen hörbar zu machen, die nicht gehört werden.
Ich meinte das auch tatsächlich mehr auf so einer persönlichen Ebene, im Sinne von, dass du für dich merkst, das sind einfach Themen, die dich berühren, die dich beschäftigen und du, genau wie du sagst, dann vielleicht auch eine Stimme geben möchtest.
Genau, also das war mir das Wichtige. Ich hatte geplant, zurückzukommen, also und einen ganz anderen Roman zu schreiben, der in unserer Welt spielt und all das. Und als ich zurückkam, waren diese Bilder, die ich gesehen habe, wollten nicht von mir weichen. Und als unmittelbar danach das Erdbeben stattfand, war mir klar, dass es gab nur die Möglichkeit, darüber zu schreiben. Alles andere wäre völlig sinnlos gewesen, also über etwas anderes zu schreiben. Und hinzu kam auch noch, dass ich eine Frau kennengelernt habe im Vorfeld, bevor ich nach Nepal reiste. Sie wollte auch nach Nepal fahren, eine Deutsche in meinem Alter. Und wir haben uns ausgetauscht, wie wir uns vorbereiten und was wir alles erleben wollen und was wir alles vorhaben zu tun. Und sie ist parallel auch dorthin gereist und im Erdbeben ums Leben gekommen. Und all diese Tatsachen, all diesen Stimmen und all diesen Tatsachen möchte ich Herr werden. Und meine einzige Möglichkeit ist es, in einer Form von Schreiberischen zu tun und eine Geschichte zu erzählen, die im besten Fall Menschen rührt. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist.
Das ist, glaube ich, auch die Person, der du das Buch dann widmest. Das kann man in den Nachbemerkungen nachlesen. Wie schaffst du das für dich? Das merkt man dir ja auch im Gespräch jetzt an, da immer wieder auch berührbar zu bleiben, da immer wieder auch in einen Kontakt gehen zu können, ohne dass du dieses absolute Überforderungsgefühl, dass das so einen zu großen Raum nimmt, weil man ja, glaube ich, doch das Gefühl hat, wenn man da drauf guckt, ja, was können wir von hier aus verändern, was nicht heißt, dass man es nicht versuchen soll, aber da kommt man ja schnell in Überforderungsgefühl. Also wie schaffst du das für dich, da immer wieder dich auch zu öffnen, damit auch verletzbar zu werden, berührbar zu bleiben?
Die Überforderung, es hilft, wenn man weiß, dass die Überforderung in keinem Fall kreativ sein kann. Wenn man überfordert ist, oder sagen wir so, die Duldungsstarre oder das Starrwerden führt nicht dazu, dass die Situationen sich verändern können. Oder dass da ist kein Leben darin. Und man muss anfangen, sich zu bewegen. Egal in welchem Geschehen es, wenn man sitzen bleibt oder wenn man sich dem hingibt, was dort ist, wird man zerstört werden. Das heißt, man muss agil bleiben und man muss sich den Geschehnissen widmen. Und zwar in einer Form, des Produktiven, das heißt, dass man etwas tut oder dass man sich davon nicht unterkriegen lässt. Und die Überforderung hat noch nie eine Lösung herbeigeführt.
Jetzt ist das nicht ganz, auch schon wieder fast 2 Jahre her, ne? Im April, Mai 2015 waren die Erdbeben, dann macht das bei dir einen Prozess durch, dann entsteht ein Buch, was ja auch einfach mit gewissen organisatorischen Dingen behaftet ist, wie Abgabefristen und Durchsichten und so. Wo stehst du heute in Bezug auf das Ereignis? Geht es dir, also hast du das für dich irgendwie sortieren können?
Also sortieren ist ein hartes Verb diesbezüglich.
Integrieren können vielleicht eher.
Ja, das ist schön. Integrieren. Ja, das habe ich. Ich habe versucht, es zu integrieren in meinen Weg. Und es hilft uns vielleicht allgemein, wenn wir die Dinge, die da sind, integrieren in unseren Weg, ganz egal, wie schrecklich sie sind.
Hast du eine Ahnung, wo der Weg dich als nächstes hinführt?
Also, jetzt wird er mich zunächst mal auf eine kleine Reise mit diesem Buch schicken. Und ich möchte daraus vorlesen und versuchen, die Geschichte den Menschen nahezubringen.
Benjamin Lebert hat gerade das Buch veröffentlicht, Die Dunkelheit zwischen den Sternen. Hat, bevor er das Buch geschrieben hat, 2 Monate lang in Nepal auch in einem Kinderheim gearbeitet. Und war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir und schöne Zeit.
Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.